Sören Figaro mit dem Journal am Nachmittag. Immer häufiger fällt dieser Tage ein Begriff, nämlich Whistleblower. Wissen Sie genau, was ein Whistleblower ist? Ist auf jeden Fall ein Hinweisgeber. Der Ausdruck kommt aus dem Englischen. Man könnte vermuten, dass es von to blow the whistle kommt, also auf der Pfeife blasen, vielleicht in Anlehnung an den Schiedsrichter, der beim Sport mittels einer Trillerpfeife auf regelwidriges Verhalten hinweist. Ein Whistleblower ist jemand, der Missstände, illegales Handeln oder allgemeine Gefahren öffentlich macht. Gerade im Zusammenhang mit WikiLeaks und dem Afghanistan-Tagebuch taucht der Begriff ja dieser Tage immer wieder auf. Für die einen ist er ein Verräter, für die anderen der aufrechte Aufklärer. Wir wollen wissen, was treibt ihn an, den Whistleblower. Ich möchte sprechen mit Dr. Arndt Pollmann, Philosoph und Ethiker an der Uni Magdeburg. Zuletzt erschien von ihm das Buch Unmoral, ein philosophisches Handbuch. Und darin finden sich Kapitel über so illustre Themen wie Beleidigung, Bestechung, Betrug, Diskriminierung, Lüge, Rache, Verleumdung, eben Unmoral. Alles spannende Themen. Guten Tag, Herr Pollmann.
Ja, schönen guten Tag.
Der Whistleblower gibt geheime Sachen weiter. Er verstößt gegen das Recht. Er glaubt aber in einem höheren Sinn im Recht zu sein. Steht die Moral höher als das Recht oder außerhalb?
Manchmal schon. Das ist vor allem dann der Fall, wenn geltende Gesetze oder auch eingespielte Regeln, wenn man so will, ein dezidiert unmoralisches Tun schützen oder sogar fordern. Also das Recht im juridischen Sinn ist historisch gewachsen. Es spiegelt stets gesellschaftliche, politische und mitunter auch ökonomische Kräfteverhältnisse wider und kann, wenn man so will, Fehler beinhalten. Und manchmal sieht man dann ein, dass geltende Regeln oder auch ihre Ausübung gegen fundamentale moralische Intuitionen verstoßen. Und dann müssen diese Regeln und Gesetze im Dienste eines irgendwie höheren Rechts, und das ist die Moral, kritisiert werden.
Das heißt, der Whistleblower, würden Sie sagen, bewegt sich so ein bisschen in so einer, um das noch ein bisschen zuzuspitzen, in so einer Grauzone, dass man es von hier oder von da aus bewerten könnte, je nachdem von welcher Perspektive aus man ihn betrachtet?
Ja und nein, es zeigt, dass Moral und Recht, also Recht im juridischen Sinne von Gesetzen, nicht deckungsgleich sind. Also dieses Recht, das Verhältnis beider Begriffe auch philosophisch betrachtet, ist äußerst kompliziert, aber und natürlich versucht das Recht, dem, was moralisch geboten ist, in einer gewissen Weise auch gerecht zu werden. Aber immer wieder stoßen wir auf Begebenheiten, in denen klar wird, das Recht, so wie es sich etabliert hat, verstößt gegen fundamentale moralische Prinzipien und die macht dann, wenn man so will, der Whistleblower geltend gegen die historisch kontingent gewachsenen rechtlichen Regelungen.
Tasten wir uns mal von der anderen Seite ran. Der einzelne Mensch muss abwägen, lasse ich diese oder jene Untat zu, auch wenn sie mich selbst gar nicht betrifft. Gibt es so etwas wie eine Schuld der Unterlassung?
Ja, die gibt es. Das wissen Juristen auch. Die sogenannte Unterlassung ist eine ganz besondere Form, wenn man so will, von unmoralischem Handeln, weil die Unterlassung ein Verhalten ist, bei dem man einen Schaden gerade dadurch verursacht, dass man nichts tut. Also man unterlässt etwas, zum Beispiel eine konkrete Hilfeleistung, und man trägt eben dadurch zu einem Fortbestehen oder auch zu einer Verschlimmerung von üblen Situationen bei. Also wie jetzt im Fall des Whistleblowings. Wer es unterlässt, auf ein massives Unrecht hinzuweisen, obwohl er dies leicht tun könnte, macht moralisch gesehen etwas falsch. Allerdings muss, wie wir sagen, die konkrete Hilfeleistung bzw. jetzt das Whistleblowing der betreffenden Person auch zumutbar sein. Also wer sich dadurch selbst massiv in Gefahr bringen würde, indem er ein geheimes Preis gibt, von dem können wir nicht schon fordern im strikten Sinne, dass er das tut. Das wäre zwar heroisch, wenn die Person es täte, aber wenn eben Gefahr für Leib und Leben besteht, darf man das Whistleblowing auch unterlassen.
Es gibt ja dann auch wieder den Satz, Märtyrer sollen andere sein, ich bin dafür nicht geboren. Das ist eine lange Diskussion, die wir vielleicht an anderer Stelle führen sollten. Ja. Setzen wir einfach mal eine gute Absicht voraus. Die kann allerdings böse Folgen haben für Dritte.
Ja, wir müssen hier sozusagen auf unser Gewissen achten. Das Gewissen ist der einzige Ratgeber, den wir haben, wenn man so will, das geltende Recht und die institutionellen Verpflichtungen, die zum Beispiel auch mit unserem, ganz persönlich mit unserem Job einhergehen, gegen fundamentale moralische Bedenken verstoßen. Also spätestens dann müssen wir uns persönlich fragen, wie wir selbst die Dinge sehen, ob wir damit leben können, dass dies und nicht jenes geschieht. Wir müssen überlegen, was wir anderen Menschen schuldig sind, ob wir noch länger in den Spiegel schauen können, wenn wir zum Beispiel nicht Alarm schlagen. Aber natürlich gilt es dabei stets zu berücksichtigen, ob wir am Ende vielleicht größeren Schaden anrichten, wenn wir ein bestimmtes Vergehen aufdecken. Und diese Art von Abwägung gehört notwendig zum moralischen Nachdenken auch im Alltag hinzu.
Aber dieses Gewissen, da würde ich auch gerne nochmal nachfragen, was Sie erwähnen, hängt doch auch damit zusammen, was wir moralisch besser oder schlechter erlernt haben oder was uns beigebracht worden ist, oder?
Ja, die Moral ist etwas, was wir in relativer Unabhängigkeit von geltenden Gesetzen und Regeln erlernen. Ich sage es nur in relativer Unabhängigkeit, weil wir mit der Moral lebensgeschichtlich konfrontiert werden in Phasen, in denen wir mit dem Recht sozusagen als Rechtssubjekte noch nicht konfrontiert sind, in der Familie beispielsweise, im frühen Freundeskreis, in der sogenannten Peer Group und so weiter, nicht? Und zu Antworten auf die Frage, was moralisch geboten ist, kommen wir, wenn wir uns überlegen, was wir anderen Menschen gegenüber schuldig sind. Und hier kommen wir in erster Linie zu der Einsicht, dass wir anderen Menschen schulden, ihnen nicht unnötigerweise Schaden oder empfindliche Übel zuzufügen.
Gucken wir uns aber nochmal wieder etwas zugespitzt das an, was Sie mit der heroischen Tat bezeichnet haben. Wo hört die Heldentat auf und wo fängt der Verrat an?
Das ist kompliziert. Der Verrat fängt gewissermaßen dort an, wo das Whistleblowing aufhört. Also es gibt zunächst eine Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen Verrat und Whistleblowing. Erstens, zum Verrat wie auch zum Whistleblowing gehört, dass eine bestehende Vertrauensbeziehung angetastet oder gar zerstört wird. Eine Vertrauensbeziehung, in der zuvor beide Seiten davon ausgehen durften, dass es genau zu so etwas gerade nicht kommen wird. Zweitens, werden wichtige vertrauliche Informationen an dritte Personen weitergegeben. Und damit wird aus der vormals vertraulichen Zweierbeziehung so etwas wie eine problematische Dreiecksbeziehung. Und drittens, die weitergegebenen Informationen sind keine irgendwie Larifari-News oder bloßer Klatsch und Tratsch, sondern es handelt sich um Informationen, zumindest aus Sicht der sich verraten fühlenden Person, die gravierend und vermutlich auch konsequenzreich sind. Das sind die Gemeinsamkeiten. Der entscheidende Unterschied zwischen Verrat und jetzt Whistleblowing besteht darin, dass im Fall des Verrats, wenn man so will, unschuldige Personen ausgeliefert werden, während das Whistleblowing auf echte Missetäter zielt, also auf Menschen, die sich nachweislich etwas haben zu Schulden kommen lassen. Also von Whistleblowing sollte man im Gegensatz zum Verrat nur dann sprechen, wenn Geheimnisse ausgeplaudert werden, die ein dezidiert unmoralisches oder unrechtes Tun zum Inhalt haben. Also der couragierte Whistleblower ist, wenn man so will, per Definitionem kein Verräter.
Was treibt den Whistleblower und was steckt hinter ihm? Wie definieren wir ihn? Ich war im Gespräch mit Dr. Arndt Pollmann, Philosoph und Ethiker an der Uni Magdeburg. Gerade ist sein neues Buch erschienen, Unmoral, ein philosophisches Handbuch, auch eine Empfehlung von Figaro. Herr Pollmann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.